NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Die Bundesregierung will mit einem Milliardenprogramm die Funklöcher stopfen. Hören Sie dazu auch den Kommentar in unserer Sendung. Der Rechnungshof wirft Minister Scheuer bei der Maut Gesetzesverstöße vor. In Hongkong kesselt die Polizei Demonstranten rund um die Universität ein. Onlinehandel und To-Go-Verpackungen sorgen für eine Rekordsumme Verpackungsmüll. Bei Unwettern in Österreich stirbt ein Mann in seinem Haus und beim 1. FC Köln sitzt künftig Markus Gisdol auf der Trainerbank. Das sind einige unserer Themen. Arbeitstreffen der Bundesregierung in Meseberg in Brandenburg. Ein Thema heute: Betriebsrenten. Das Ergebnis: Betriebsrentner, Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden im kommenden Jahr um insgesamt 2,4 Milliarden Euro entlastet. Das Bundeskabinett beschloss, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zum Jahresbeginn um 0,1 Prozentpunkte zu senken. Für die Bundesagentur für Arbeit bedeutet das, dass sie möglicherweise auf ihr Finanzpolster zurückgreifen muss. Das wahre Dilemma-Thema war aber heute die Digitalisierung, bei der Deutschland aufholen muss, will es wirtschaftlich mithalten. Doch viele Bürger sehen den Bau neuer Mobilfunkmasten mit Argwohn. Sie fürchten um ihre Gesundheit. Eine Infokampagne soll nun helfen. Tobias Betz berichtet.
Lange war die Situation aussichtslos für die Gemeinde Schonungen in Unterfranken. 8000 Einwohner, ein Museum, eine Kirche. Aber keinen Mobilfunkmasten. Also kein Netz. Doch dann starteten die Einwohner zusammen mit der Gemeinde Aktionen zur Schließung der Mobilfunklücken. Das führte schließlich zum Erfolg, freut sich heute Bürgermeister Stefan Rottmann.
Wir haben dann erreicht, dass vor allem in einigen Ortsteilen jetzt zwischenzeitlich Mobilfunkmasten errichtet wurden. Aber wie gesagt, alles nur natürlich durch politischen und medialen Druck.
Seine Kritik: In jeder Stadt kämpfen Telekom, Vodafone, O2 und Co. um jeden Kunden, ums beste Netz. Auf dem Land müssen Kommunen sich aber selbst darum kümmern. Das hat die Bundesregierung offenbar erkannt und will das ändern. 2 Tage lang haben Merkel und ihre Minister darüber im Schloss Meseberg in Brandenburg beraten. Mit Blick auf den schleppenden Mobilfunkausbau stellt Merkel fest,
dass die Planungszeiträume zu lange dauern. Wir haben gestern sehr intensiv darüber gesprochen, dass es in Deutschland zum Teil 1,5 Jahre dauert, einen Funkmasten aufzustellen für die Verbesserung des Mobilfunkes, und dass das in anderen Ländern in Europa sehr viel schneller geht. Das heißt, ich sehe dort erst einmal die Aufgabe. An Investitionsgeld mangelt es nach meiner Auffassung zurzeit nicht.
Die Bundesregierung hat nun eine Digitalstrategie aufgesetzt. Demnach soll die Zusammenarbeit mit den Kommunen verbessert werden. Das betrifft nicht nur eine effizientere, unbürokratische Planung, sondern auch die Akzeptanz vor Ort soll hergestellt werden. Der Bau neuer Mobilfunkmasten scheitert oft auch daran, dass es Vorbehalte der Bevölkerung gibt, wegen der Angst hoher Strahlung. Andreas Scheuer, der auch für digitale Infrastruktur zuständig ist, sagte dazu:
Wir haben oft in Deutschland eine schon verquere Diskussion. Mobilfunk gibt es nur mit Sendeinfrastruktur. Digitalisierung gibt es nur mit Mobilfunkmasten. Und da müssen wir auch aufgeschlossener werden.
Mit Aufklärungskampagnen sollen Vorbehalte gegen Masten und die Angst vor Strahlenbelastung abgebaut werden, so Scheuer. Aus Sicht des Bundesamts für Strahlenschutz müssen sich die Bürger keine Sorgen machen um Gesundheitsschäden durch Mobilfunkmasten, solange die Grenzwerte eingehalten werden. Wichtige Überzeugungsarbeit für die Bundesregierung, denn sie will 1,1 Milliarden Euro in die Hand nehmen und 5000 Mobilfunkmasten aufstellen. Das Geld dafür kommt von den Einnahmen aus der Versteigerung der Lizenzen für das schnelle Internet 5G. Immerhin hat die Bundesregierung an der Auktion prächtig verdient. 6,5 Milliarden Euro waren es am Ende. Kritik kommt von der Opposition, Grünen-Chef Habeck.
Dieses Geld ist in den Bundeshaushalt geflossen, fehlt jetzt aber den Firmen und wird jetzt wieder in Teilen ausgegeben. Das heißt, die Bundesregierung stopft Löcher, die sie selber gerissen hat.
Der Bürgermeister von Schonungen in Unterfranken jedenfalls hofft, dass die Bundesregierung die Kommunen beim Mobilfunkausbau entlastet.
Also es bleibt jetzt abzuwarten, ob den Ankündigungen auch Taten erfolgen. Also ich bin da sehr skeptisch.
Bis 2024 will die Bundesregierung dann die Funklöcher gestopft haben.
Ein Smartphone zu besitzen heißt eben noch lange nicht, auch Empfang zu haben. Was taugt die Digitalstrategie der Bundesregierung? Eine Frage, die Dirk Rohnkirch für uns aufgegriffen hat und kommentiert.
Die neue Mobilfunkstrategie ist vor allem eine Fehlerkorrektur. Und deshalb ist sie der richtige und notwendige Schritt, um Deutschland von seinen Funklöchern zu befreien. Vizekanzler Olaf Scholz spricht von einer Reparatur, weil in der Vergangenheit Weichen nicht richtig gestellt wurden. Für unseren deutschen Mobilfunk-Flickenteppich sind nämlich nicht die Betreiber verantwortlich, sondern Mängel bei den Ausschreibungen der Lizenzen. Die Ursachen gehen damit zurück bis ins Jahr 2000, als erstmals in Deutschland Mobilfunklizenzen versteigert wurden und der Staat unglaubliche 100 Milliarden Mark einnahm, also rund 50 Milliarden Euro. Die entscheidenden Fehler von damals wurden später wiederholt. Erstens, falsche Vorgaben für die Netzabdeckung. Statt vorzugeben, wie viel Prozent der Fläche im Land mit Mobilfunk versorgt werden muss, wurde sich an den Haushalten bzw. der Bevölkerung orientiert. 98% der Haushalte war die Bedingung für die Betreiber im Jahr 2015. Das heißt, die Unternehmen konzentrierten sich aus ihrer Sicht verständlich auf große Städte und Ballungszentren und vernachlässigten ländliche Regionen ganz bewusst. Zweiter Fehler: Die Mobilfunkanbieter wurden nicht verpflichtet, Roaming zu ermöglichen, also Mobilfunkmasten gemeinsam zu nutzen. Stattdessen baute jeder Anbieter sein Netz parallel zu dem der Mitbewerber. Effektiv geht anders. Zudem setzte der Bund zu sehr darauf, dass bei den Auktionen die Staatskasse klingelt. Die zum Teil extrem hohen Versteigerungsergebnisse entwickelten sich zum Bumerang. Den Firmen fehlte nämlich anschließend das Geld für den Netzausbau. Lange Zeit war das kein so großes Problem für die Regierung, denn guter Handyempfang oder Internetzugang ist keine Kernaufgabe des Staates. Aber in der zunehmend digitalen Welt sieht die Sache anders aus. Das Versprechen der gleichwertigen Lebensverhältnisse lässt sich nicht einlösen, wenn nicht alle Regionen, Haushalte und Unternehmen von der Digitalisierung profitieren. Und wichtige Teile der Digitalstrategie wie die digitale Verwaltung und der Ausbau der Telemedizin lassen sich nicht umsetzen. Wenn die Bundesregierung nun mit gut 1 Milliarde Euro einspringt, dann stopft sie also Funklöcher, die sie selbst mit verursacht hat. Und sie schafft die Grundlage, um ihre eigenen Versprechen zu erfüllen. Wir sind der Überzeugung, dass wir auch als Staat etwas tun müssen, weil es von allein nicht geht, so formuliert es Olaf Scholz. Wie gesagt, Fehler zu korrigieren ist richtig. Aber künftig darf sich die Regierung nicht mehr viele Fehleinschätzungen erlauben, damit Deutschland in der digitalen Welt nicht ganz den Anschluss verliert.
Soweit die Meinung von Dirk Rodenkirch. Wenn der Bundesrechnungshof Noten vergeben würde, hätte Verkehrsminister Scheuer wohl eine glatte 6 bekommen. Das Ministerium habe beim Vertrag für die Erhebung der Maut Vergaberecht verletzt und gegen Haushaltsrecht verstoßen, heißt es ziemlich klar in einem Bericht der Behörde an den Bundestag. Kai Clement mit Einzelheiten.
Der Bundesrechnungshof, Zitat, bleibt bei seiner Kritik. Damit fegt das Kontrollgremium die Argumentation des Verkehrsministeriums hinweg. In dem jetzt vorgelegten Abschlussbericht zur Pkw-Maut, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, das Verkehrsministerium habe sowohl Vergaberecht verletzt als auch gegen Haushaltsrecht verstoßen. Darüber hinaus sei die hohe Schadensersatzregelung nicht angemessen. Damit verschärfen die Experten ihre Bewertung aus der im Oktober vorgelegten Entwurfsfassung teilweise noch. Darin hieß es, der Vertragsabschluss sei haushaltsrechtlich bedenklich und man habe erhebliche Zweifel an der Regelung zum Schadensersatz. Das Verkehrsministerium hatte alle Punkte Anfang November zurückgewiesen und unter anderem bemängelt, die Prüfer würden die ihnen gegebenen Unterlagen nicht oder nicht ausreichend würdigen. Die Opposition hat nun ihre Vorwürfe gegen den Verkehrsminister umgehend erneuert. Scheuer habe das Parlament getäuscht, so Oliver Luksic von der FDP. Der Minister habe sein Mautprojekt mit Rechtsverstößen retten wollen. Haushaltspolitiker Sven Kindler von den Grünen verlangt, die Kanzlerin müsse Scheuer nun umgehend entlassen. Kommende Woche wird der Bundestag voraussichtlich die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut beschließen.
Die Lage in Hongkong wird von Tag zu Tag dramatischer. Nach schweren Ausschreitungen belagert die Polizei eine Universität. Vor Gericht erleidet die Regierung einen Rückschlag und auch die Wahlen stehen jetzt auf dem Spiel. Das nur einige Headlines aus den vergangenen Stunden. Zum aktuellen Stand der Ereignisse Birgit Eger.
Eine Verschiebung der Wahl sei eine schwerwiegende Entscheidung, sagte ein Regierungsvertreter im Hongkonger Rundfunk RTHK. Aber die Wahlen müssten sicher und ordentlich durchgeführt werden können. Dazu müsse die Gewalt aufhören und die blockierten Straßen müssten freigegeben werden. In den letzten Tagen war in den verschiedenen Medien immer wieder diskutiert worden, ob die Kommunalwahl angesichts der anhaltenden Proteste überhaupt stattfinden kann. Den Spekulationen hatten die Behörden aber regelmäßig widersprochen. Geplant ist am kommenden Sonntag, die Hongkonger Stadtteilvertreter zu wählen. Der politische Einfluss der Bezirksräte ist zwar begrenzt, aber ein Sieg der prodemokratischen Parteien könnte ein wichtiges Symbol für die Menschen sein, die seit Juni regelmäßig in den Straßen demonstrieren. Eine Symbolfigur der Bewegung Joshua Wong ist als Kandidat für die Kommunalwahlen ausgeschlossen worden. Als Grund hatten die Behörden angegeben, der 22-Jährige setze sich indirekt für die Unabhängigkeit Hongkongs ein. Auch am Montag hatte es wieder gewalttätige Auseinandersetzungen der Hongkonger Polizei mit Studenten an der Polytechnischen Universität gegeben. Etwa 600 Studenten sollen sich noch auf dem Gelände verschanzt haben, berichtete die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Die Polizei forderte alle auf, sich zu ergeben. Wer jetzt noch auf dem Campus sei, wurde als Unruhestifter eingestuft und festgenommen. Zahlreiche Studenten wurden bei dem Versuch, von dem Gelände zu fliehen, von der Polizei festgehalten. Seit dem Beginn der Demonstration in Hongkong sind fast 4.500 Menschen festgenommen worden, im Alter von 11 bis 13 Jahren. Das teilten heute die Polizeibehörden mit. Einige Demonstranten werden beschuldigt, gegen das Vermummungsverbot verstoßen zu haben. Doch dieses Verbot hat das Gericht in Hongkong heute für verfassungswidrig erklärt. Das Gesetz verletze die fundamentalen Rechte der Bürger. Eine Warnung an die Demonstranten kam inzwischen auch aus Peking. In einem Kommentar in der Volkszeitung, dem Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas, hieß es, es gebe keinen Raum mehr für Kompromisse. Die Studenten würden mit ihren gewalttätigen Protesten das Prinzip ein Land, zwei Systeme in Frage stellen. Nach der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China konnte die Stadt ihr kapitalistisches System behalten. Aber der politische und wirtschaftliche Einfluss aus Peking hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Einflussnahme war schließlich auch ein Grund für die Unzufriedenheit der Hongkonger, die dann auch zu den Protesten führte.
Seit dem Wochenende sorgen heftige Preissteigerungen für Benzin im Iran für massive Proteste, so auch heute wieder. Die Regierung in Teheran hält trotzdem an der Rationierung und Verteuerung von Benzin fest. Christian Buttgereit informiert.
Die Rationierung von Benzin sei wirtschaftspolitisch die richtige Entscheidung, sagte Regierungssprecher Rabei, auch wenn viele damit nicht einverstanden seien. Zugleich sprach er eine deutliche Warnung aus. Die Regierung verstehe zwar die Kritik der Bürger und ihre Proteste, gehe aber gegen Gewalt und Vandalismus konsequent vor. Wie groß die Proteste tatsächlich sind und wie hart die Sicherheitsbehörden dagegen vorgingen, war aus unabhängigen Quellen kaum zu erfahren. Das Internet ist seit nun mehr als 48 Stunden weitgehend lahmgelegt. Nach offiziellen Angaben starben seit Freitag bei den Protesten ein Polizist und ein Demonstrant. In oppositionellen Medien ist von mehr als 60 Toten die Rede. Überprüfen lässt sich das nicht. Die Proteste richteten sich auch heute nicht nur gegen die Benzinpreiserhöhung, sondern auch gegen die iranische Führung. Die Bundesregierung rief die Regierung in Teheran zum Dialog mit den Demonstranten auf und zur Achtung von Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Iranreisende mahnte sie zu besonderer Vorsicht. Die US-Regierung verurteilte die Gewalt der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten und die Internetsperre. Die iranische Regierung hatte die Benzinpreise in der Nacht zum Freitag drastisch erhöht. Sie begründete das mit den US-Sanktionen gegen Iran.
Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, das Jungen und Mädchen weltweit Schutz, Entwicklung und Mitsprachemöglichkeiten garantiert. Heute nun hat das Kinderhilfswerk UNICEF in Berlin seine kritische Bilanz vorgelegt in seinem Bericht mit dem Titel »Für jedes Kind – alle Rechte – die UN-Kinderrechtskonvention am Scheideweg«. Matthias Bertsch mit den Einzelheiten.
Zunächst die guten Nachrichten. Die weltweite Kindersterblichkeit ist in den letzten 30 Jahren gesunken, um 60%. Auch die Zahl der Kinder im Grundschulalter, die keine Schule besuchen, hat sich halbiert. Sie liegt jetzt bei unter 10%. Doch auch wenn sich die Lebenssituation von Kindern seit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention deutlich verbessert hat, ist die Kernaussage des UNICEF-Reports eine andere. Die Fortschritte stagnieren. In manchen Bereichen verschlechtert sich die Situation sogar wieder. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Nachdem die Masern durch großflächige Impfprogramme fast besiegt schienen, breitet sich die Epidemie jetzt wieder aus. Das hat verschiedene Gründe, so der Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Christian Schneider.
Es hat vor allem damit zu tun, dass wir zum Beispiel in Krisenregionen wie innerhalb des Jemen, in bestimmten Regionen in Syrien und anderen Krisengebieten einfach nicht an die Kinder herankommen. Der zweite ist, dass wir immer noch einige Länder haben, in denen einfach die grundlegenden Investitionen in das Impfsystem, die Kühlkette, die aufrechterhalten werden muss, die Versorgung mit Impfstoffen, nicht genug unterstützt wird. Das heißt, dort muss einfach investiert werden.
Dazu kommt eine wachsende Skepsis gegenüber Impfungen, nicht nur in Deutschland. In ärmeren Ländern werden sie oft als neokolonialer Einfluss des Westens gesehen.
Es gibt natürlich immer Versuche, auch sozusagen Verdacht gegen ausländische Helfer da zu schüren, wo die Lage ohnehin schon angespannt ist. Dagegen treten wir mit großen Aufklärungskampagnen ein. Wir gehen von Tür zu Tür mit einheimischen Helfern, die dann eben Eltern davon überzeugen und dokumentieren können, dass diese Impfungen ihre eigenen Kinder retten. Dagegen gibt es eigentlich keine guten Argumente.
Mit die größten Sorgen bereitet dem Kinderhilfswerk der Klimawandel.
Wir befürchten auch jetzt schon, dass zu den vielen 100.000 Kindern, die im Südsudan in anderen Regionen chronisch an Unterernährung oder sogar gefährlicher akuter Mangelernährung leiden, dass die sehr rasch zunehmen kann, weil einfach Nahrungsmittel knapper werden, weil sich Anbaugebiete verschieben, Naturkatastrophen von Dürre zu Überschwemmung schon jetzt zunimmt, dann ist das ganz elementar im Kern unserer Arbeit für Kinderrechte.
Was also tun? Hoffnung sieht der Bericht vor allem in den jungen Menschen selbst, die sich engagieren und dabei andere mitreißen. Greta Thunberg zum Beispiel oder Malala Yousafzai. Die aus Pakistan stammende junge Frau hat für ihren Einsatz für die Rechte von Mädchen vor 5 Jahren den Friedensnobelpreis erhalten. Doch die Kinderrechte sind auch in Deutschland in Gefahr, machte bei der Vorstellung des Berichts die 15-jährige Negin Mogisee deutlich. Die Leiterin des UNICEF-Junior-Teams aus Kaiserslautern verwies auf das Problem des Cybermobbing im Internet.
Zum Beispiel WhatsApp ist ein großer Bereich, in dem Cybermobbing oft aktiv auftritt, weil man eben alles kommentieren kann. Also zu jeder Nachricht kommt immer irgendeine Antwort und die ist auch oft eben in Richtung Mobbing. Und Kinder sind auch teilweise angewiesen eben auf diese sozialen Medien. Man kann sich nicht mehr raushalten, das geht nicht mehr heutzutage und man wird eben davon mitgerissen.
Das ist vielleicht die wichtigste Neuerung nach 30 Jahren Kinderrechtskonvention. Die Rechte der Kinder müssen nicht nur für sie, sondern auch mit ihnen durchgesetzt werden.
Seit gut 3,5 Stunden sitzen sie in Brüssel zusammen, Vertreter des EU-Parlaments und der Regierungen der Mitgliedstaaten. Ihr Auftrag, einen Haushaltskompromiss finden. Sollte dies bis Mitternacht nicht gelingen, muss die EU-Kommission einen neuen Budgetentwurf vorlegen. Unterdessen wurde bekannt, dass die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen startklar ist. Mit 1 Monat Verzögerung steht jetzt ihr Team. Dazu aus Brüssel Stefan Überbach.
Der ungarische Kommissarskandidat hat über das Wochenende nachgearbeitet und mit seinen schriftlichen Antworten ganz offensichtlich eine Mehrheit der Abgeordneten überzeugt. Unter anderem verspricht Oliver Varelli weder von einer europäischen Regierung noch von einem Regierungschef Anweisungen entgegenzunehmen. Als EU-Kommissar für die Erweiterungspolitik werde er sich strikt dafür einsetzen, dass sich Beitrittskandidaten an EU-Grundsätze wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit halten. Die Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Freiheit der Wissenschaft spielen laut Varelli dabei eine Schlüsselrolle. Er fühle sich geehrt, Teil der Kommission von Ursula von der Leyen zu werden, schrieb er bei Twitter. Damit haben jetzt alle 27 Bewerber grünes Licht. Das Europaparlament könnte also am 27. November in Straßburg offiziell über die neue Kommission abstimmen und die von der Leyen-Mannschaft zum 1. Dezember an den Start schicken. Der ursprünglich geplante Termin 1. November war geplatzt, weil die europäischen Abgeordneten 3 Kommissarskandidaten für ungeeignet erklärt und aus dem Rennen genommen hatten. Die neue Kommission wird aus 12 Frauen und 15 Männern bestehen. Damit hat Ursula von der Leyen das selbstgesteckte Ziel eines ausgeglichen besetzten Teams knapp verfehlt. Offen ist weiterhin die Frage nach einem britischen Kommissar. Premier Boris Johnson weigert sich, vor der Parlamentswahl am 12. Dezember einen Kandidaten vorzuschlagen, obwohl er dazu verpflichtet ist. Die EU hat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen London gestartet.
Antibiotikaresistenzen sind eine der größten globalen Gesundheitsgefahren. Jedes Jahr sterben allein in der EU etwa 33.000 Menschen an Infektionen, die durch resistente Bakterien verursacht wurden. Und trotzdem, Antibiotika werden weiterhin häufig verschrieben und häufig auch zu Unrecht. Wieso das so ist, wollte die EU-Behörde zur Kontrolle von Infektionskrankheiten wissen und hat erstmals europaweit Beschäftigte im Gesundheitswesen gefragt, was sie eigentlich zum Thema Antibiotika wissen. Und einige wissen erschreckend wenig, wie Oda Lamprecht und Christian Baas berichten.
Antibiotika können Leben retten, zum Beispiel eine schwere Lungenentzündung heilen. Doch je häufiger Ärzte sie einsetzen, desto mehr Bakterien bilden Abwehrmechanismen gegen die Mittel, sogenannte Resistenzen. Für Mediziner ein echtes Dilemma, erklärt Professor Ansgar Lohse, Internist und Infektiologe am Hamburger Uniklinikum UKE.
Wenn ich Antibiotika einsetze, dann will ich dem Patienten vor mir helfen. Aber gleichzeitig schade ich in gewisser Weise auch der Gemeinschaft, weil ich Antibiotikaresistenzen weiter fördere durch jeden Einsatz von Antibiotika. Und diesen Konflikt hat jeder Arzt und jeder Patient vor jeder Antibiotikagabe.
Mediziner geben häufig ein Antibiotikum, auch wenn sie glauben, dass es eigentlich nicht nötig ist. Das ist ein Ergebnis der europaweiten Umfrage der EU-Behörde für die Kontrolle von Infektionskrankheiten. Einen Grund, den viele Ärzte anführten, sie waren bei der Diagnose unsicher. Denn um herauszufinden, was die Erkrankung ausgelöst hat, sind langwierige Labortests nötig. Ärzte wollen oder können aber manchmal nicht so lange warten. Um den Einsatz der Mittel zu senken, wären also neue Diagnoseverfahren nötig, sagt Professor Ansgar Lohse von der Hamburger Uniklinik.
Um Antibiotika gezielter einzusetzen, brauchen wir eine schnellere und bessere Diagnostik. Es braucht zu lange, bis wir wissen, welcher Keim wirklich eine Entzündung hervorgerufen hat.
Die Unsicherheit bei der Diagnose ist nach der aktuellen Umfrage einer der Hauptgründe dafür, dass zu viele Antibiotika gegeben werden. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, kritisiert zudem, dass immer noch zu oft Atemwegsinfektionen, die durch ein Virus ausgelöst wurden, mit Antibiotika behandelt würden. Und in Kliniken würden die Medikamente vor Operationen noch zu oft und zu lange gegeben. Außerdem weist Behördenchef Wieler auf große regionale Unterschiede beim Antibiotikaeinsatz hin.
Es gibt in Deutschland zum Beispiel Bundesländer, die verschreiben viel mehr Antibiotika als andere Bundesländer, trotz gleich guter ärztlicher Behandlung. Das kann ja nur daran liegen, dass manchmal zu viel Antibiotika verschrieben wird.
Einige Ärzte räumten in der Umfrage auch ein, dass sie manchmal aus Zeitmangel oder auf Drängen der Patienten Antibiotika geben. Darüber hinaus zeigt der Bericht, das Wissen zu Antibiotika und resistenten Keimen ist bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen zwar insgesamt hoch, dennoch gibt es Lücken. Nur etwas mehr als die Hälfte der insgesamt mehr als 18.000 Befragten konnte alle Wissensfragen richtig beantworten. Die Ergebnisse der Umfrage sollen nun dazu dienen, weitere Maßnahmen für einen umsichtigen Einsatz von Antibiotika zu erarbeiten.
Manchmal beschleicht einen ja das Gefühl, auch für Skandale gibt es irgendwie ein Drehbuch. Wie bei Wurstwilk in Hessen. Erst kommt alles peu à peu ans Tageslicht und dann wird Schwarzer Peter gespielt. Wer hätte wann schauen müssen? Wie häufig? Wie intensiv? Und überhaupt, was wem melden? Statt des angekündigten Abschlussberichts legte die zuständige Ministerin heute einfach einen weiteren Bericht vor. Andrea Löffler.
Im Skandal um listerienverunreinigte Wurst der nordhessischen Firma Wilke hat Verbraucherschutzministerin Priska Hinz in Wiesbaden einen weiteren Bericht vorgelegt. In dem Bericht beklagt Hinz, dass Kontrollen versäumt und nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt worden seien. Laut Verbraucherschutzministerin Hinz sind Kontrollen des Wilke-Betriebs im Jahr 2018 zunächst monatlich geplant, aber nur vierteljährlich durchgeführt worden. Im Jahr 2019 habe der Landkreis die Kontrollen der Firma Wilke dann regelhaft auf eine vierteljährliche Überprüfung festgesetzt. Grund sei ein Versehen des Landkreises gewesen. Aber auch das Regierungspräsidium Kassel habe einen Fehler gemacht. Es hätte darauf drängen müssen, den Betrieb selbst zu kontrollieren, so Hinz. Künftig solle es mehr und zuverlässigere Kontrollen geben, versprach die Ministerin. Außerdem werde die Fachaufsicht ihres Ministeriums ein uneingeschränktes Weisungsrecht erhalten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf habe sie bereits im Frühjahr im Landtag eingebracht. Dadurch könne ihr Ministerium künftig Kontrollen selbst anordnen. Bei großen und risikoreichen Betrieben sollten Kontrollen darüber hinaus regelmäßig gemeinsam von den Kreisen und Regierungspräsidien nach Bedarf auch mit der Taskforce Lebensmittelsicherheit durchgeführt werden.
Dieser Rekord macht einen als Verbraucher verlegen oder zumindest nachdenklich. Der Verbrauch von Verpackungen hat 2017 ein neues Allzeithoch erreicht. Ein Grund dafür ist unser Lebensstil. Was tut die Politik dagegen? Was kann sie dagegen überhaupt tun? Sabine Müller hat Forderungen und Reaktionen zusammengefasst.
Durchschnittlich 226 Kilogramm Verpackungsmüll hat jeder Einwohner in Deutschland 2017 produziert. 18,7 Millionen Tonnen waren es insgesamt. Die Botschaft des Umweltbundesamtes zu diesem Rekordwert ist ebenso einfach wie klar.
Wir müssen Verpackung vermeiden, wo es möglich ist,
sagt Gerhard Kotschig, Verpackungsexperte beim Umweltbundesamt. Und lässt keinen Zweifel daran, dass seiner Meinung nach mehr möglich wäre als bisher. Sicher, das Wirtschaftswachstum sorge dafür, dass mehr produziert werde und durch gesellschaftliche Veränderungen gäbe es immer mehr Single-Haushalte, die kleinere Portionen kauften, was auch mehr Verpackungsmüll bedeute. Aber Kotschig beklagt, die Mehrwegeanteile bei Getränkeverpackungen gingen seit Jahren zurück, das müsse sich dringend ändern. Auch den Trend zum Onlinehandel mit aufwendigen Versandverpackungen sieht er kritisch, genauso wie die Entwicklung, dass immer mehr Essen to go, verkauft und geliefert wird, immer aufwendig verpackt. FDP und Grüne werfen der Bundesregierung angesichts der Zahlen Untätigkeit vor. Bettina Hoffmann, Umweltsprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, kritisiert im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio, diese Zahlen dokumentierten wieder einmal das klimapolitische Versagen der Bundesregierung.
Verpackungen werden ja nur wenige Tage oder Stunden genutzt. Und da kann man nicht nur einfach nur von der Verpackung reden, sondern muss auch alles mitdenken, was diese Verpackung ausmacht, nämlich Energie- und Rohstoffverbrauch bei der Herstellung.
Hoffmann fügt hinzu, die Abfallpolitik der Regierung bestehe vor allem aus, Zitat, unverbindlichen Dialogrunden mit der Industrie und ein paar kosmetischen Maßnahmen wie dem halbherzigen Plastiktütenverbot. Widerspruch aus dem Bundesumweltministerium. Das Problem ist uns bewusst, sagt Ministeriumssprecher Nikolai Fichtner, und man habe schon viel getan.
Wir haben darauf schon vor einem Jahr reagiert mit dem 5-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling. Das Grundprinzip ist, vermeiden, wo es geht, eine klügere Produktgestaltung, so dass besser recycelt werden kann.
Der Sprecher verweist auch darauf, dass es seit diesem Jahr ein Verpackungsregister gebe und höhere Recyclingquoten. Außerdem betont er, die genannten Zahlen seien zwar die aktuellsten verfügbaren, stammten aber aus dem Jahr 2017. Dieser Punkt ist auch dem Handelsverband Deutschlands, dem Sprachrohr des deutschen Einzelhandels, ganz wichtig. Er schreibt dem ARD-Hauptstadtstudio:
Die Zahlen des Umweltbundesamtes beziehen sich auf 2017 und berücksichtigen nicht das neue Verpackungsgesetz von 2019 und aktuelle Programme des Handels zur Einsparung von Kunststoffen und Verpackungen.
Die Botschaft aus Ministerium und Handel ist klar: Wir tun viel, damit die Verpackungsmüllzahlen bald besser werden. Gerhard Kotschick, der Experte vom Bundesumweltamt, ist skeptisch.
Ich gehe nicht davon aus, dass es zu starken Rückgängen kommt, sondern dass es in einer ähnlichen Größenordnung bleibt oder vielleicht auch weiter steigen wird.
Die Grünen fordern, bis 2030 müsse der deutsche Verpackungsmüll halbiert werden. Dieses Ziel solle die Bundesregierung gesetzlich verankern.
Erst waren sie als Lifestyle-Produkte gehypt worden, nun sorgen sie für Schlagzeilen im Zusammenhang mit Todesfällen, E-Zigaretten. Im Visier der Ermittler und Wissenschaftler die Geschmacksstoffe. Nun wurde bekannt, dass Präsident Trump einen Gesetzentwurf, um einige dieser Stoffe zu verbieten, nicht unterschreiben möchte. Thorsten Teichmann aus Washington.
Sorge um die Wiederwahl in 2020 könnte ein Grund für Trump gewesen sein. Und Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen. Schließlich waren Tabakläden, sogenannte Vape Shops, seit Jahren das am schnellsten wachsende Geschäft im Einzelhandel der USA. Vor den Folgen einer Entscheidung hatte Trumps Wahlkampfmanager Pascal schon Ende Oktober gewarnt, Lobbygruppen setzten sich gegen ein Verbot ein. Jedenfalls verweigerte US-Präsident Trump nach Informationen der Washington Post vor 2 Wochen die Unterschrift unter einem Memorandum, dass E-Zigaretten in den Geschmacksrichtungen Minze, Frucht und Süßes innerhalb von 30 Tagen vom Markt nehmen sollte. Hintergrund sind mehr als 2000 Verletzte und rund 40 Todesfälle in den USA, die mit Vaping in Verbindung gebracht werden. Gesundheitsbehörden machen Vitamin-E-Acetate in Vaping-Produkten für Lungenerkrankungen verantwortlich. In dem Zusammenhang ist aber auch kritisiert worden, dass E-Zigaretten mit Geschmacksrichtungen sich vor allem an Teenager richten.
Leichte Entspannung in Venedig, angespannte Lage in den Regionen Emilia-Romagna und Bologna und in der Toskana. Starke Schnee- und Regenfälle sorgen in Teilen Italiens für Überschwemmungen und auch in Teilen Österreichs gibt es Ausnahmezustände. Srdjan Govedarica mit einem Überblick.
Ein 80-jähriger Mann ist bei einem Erdrutsch in der Kärntner Gemeinde Bad Kleinkirchheim ums Leben gekommen. Gegen 10.30 Uhr war ein Hang oberhalb seines Hauses ins Rutschen geraten und hatte das Gebäude teilweise zerstört. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Inzwischen hat es in den betroffenen Gebieten zwar aufgehört zu regnen, doch auch heute haben die Einsatzkräfte mit den Folgen der teilweise massiven Niederschläge vom Wochenende zu kämpfen. Es gab zahlreiche Katastropheneinsätze, Straßensperren und Zivilschutzalarme wegen Erdrutsch, Hochwasser und Lawinengefahr. Betroffen sind vor allem der Süden und Westen Österreichs, also Kärnten, Salzburg, Tirol und die Steiermark. Die Behörden nutzten die vorübergehende Wetterberuhigung auch, um sich teilweise aus der Luft einen Überblick zu verschaffen und zu entscheiden, welche Straßen geräumt werden können und wo Menschen evakuiert werden müssen. Gute Nachrichten gibt es für die etwa 250 Menschen, die im hinteren Stubaital nach einem Lawinenabgang seit gestern eingeschlossen waren. Die Straße zum Gletscher ist wieder einspurig befahrbar. Die nächste Regenfront ist bereits im Anmarsch und soll im Laufe des Dienstags die betroffenen Gebiete erreichen. Ab Mittwoch soll es laut Prognosen mit dem extremen Wetter erstmal vorbei sein.
Und nun ist es amtlich. Markus Gisdol wird neuer Cheftrainer beim 1. FC Köln. Mehr dazu von Christian Schulze.
Der 1. FC Köln hat es also doch noch geschafft und seine beiden wichtigsten Sportposten auf einen Schlag wieder besetzt. Für den neuen Sportboss Horst Held ist es nach Stuttgart, Schalke und zuletzt Hannover die vierte Managerstation in der Bundesliga und eine besondere Rückkehr. Als Spieler wurde er in den 90er Jahren beim FC zum Profi. Bereits vor 2 Jahren, als schließlich sein jetziger Vorgänger Armin Fee kam, war Held der Kölner Wunschkandidat. Für Trainer Markus Gisdol ist es das erste Amt seit fast 2 Jahren. Bei seinen beiden bisherigen Bundesligastationen Hoffenheim und Hamburg schaffte er aber jeweils genau das, was sie nun auch in Köln von ihm erwarten, den Klassenerhalt in der Bundesliga.
Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info.